Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
So, guten Morgen. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich bin schon ein bisschen durch die Reihen gegangen und ich gucke immer gern rum, wer da ist. Ich habe eigentlich nicht, weil ich kontrolliere, wer da ist, sondern weil ich es eigentlich gerne sehe. Ich sehe meine Freunde doch gern, ich sehe euch gern. Das ist doch, wir sind unterwegs auf einer interessanten Reise zu Gott hin. Was viele Leute nicht begriffen haben, der erste Moment, wo du die Augen aufschlägst auf dieser Erde, bist du auf dem Weg zum Himmel. Es ist so, das Menschenleben, sagt die Bibel, ist wie die Grasesblume. Jetzt blüht sie noch schön, dann kommt der Wind und zack, ist weg. Und das habe ich für, ja, wenn du das mit 20 liest, dann sagst du, relax. Ja. Mit 30 denkst du auch noch, ist ja toll, ich habe noch mehr als die Hälfte meines Lebens vor mir. Bei 40 klopft es dann schon ein bisschen im Herzen. Und bei 50 denkst du, okay, was muss ich jetzt noch machen, damit mein Leben gut wird? Und mit 60 denkst du, hoffentlich habe ich noch genug Power für alles, was ich auf dem Herzen habe. Mit 70 denkst du, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Hoffentlich kriege ich die letzte Runde auch noch geschafft. Irgendwie so hangeln wir uns entlang und letztlich ist es so, wir gehen vom ersten Moment unseres Lebens auf den Himmel zu. Manche früher, manche später. Aber der Himmel ist unser Ziel. Und was meine ich mit Himmel? Mit Himmel meine ich nicht, also dass die Atmosphäre um den Ball Erde herum ist jetzt zwar auch Himmel benannt, aber das meine ich jetzt gerade nicht. Ich meine auch nicht einen imaginären Himmel. Ich meine eigentlich im Moment gerade den Ort, wo Gott ist, wo seine Herrschaft ist, wo sein Thron steht, wo er regiert und wo die Zeit nicht mehr existiert und auch kein Schmerz und kein Geschrei. Das sagt die Bibel. Und in Kolosser 3, 1 bis 4 steht, da ihr nun alle zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten. In Christus, Welt ausrichten, in der Christus an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was der irdischen Welt angehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Das ist ein Text, der so ganz deutlich das sagt, was ich eben ein bisschen anders gesagt habe, aber hey, richtet eure Gedanken. Und Gedanken sind ja die Grundlage für jede Tat. Jede Tat beginnt mit dem Gedanken. Richtet eure Gedanken auf den Himmel aus. Und was da steht, ist, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt. Zur Rechten Gottes, man kennt den Begriff im Deutschen, die rechte Hand. Das heißt, das ist der Autorität hat, der die rechte Hand, die meisten sind Rechtshändler, da kommt die Kraft, bei den Linkshändler, entschuldigt mich bitte, für euch sitzt Jesus zur Linken. Aber es ist einfach so, dass da, wo die Kraft wohnt, da, wo unsere Fähigkeit zum Handeln ist, dort ist Jesus. Jesus ist die Fähigkeit Gottes zum Handeln. Jesus Christus ist derjenige, der die Amtsgeschäfte führt, der Prokura, der Geschäftsführer ist des Himmels. Das ist Jesus Christus heute. Er führt die Geschäfte des Himmels. Und das sagt die Bibel sehr deutlich. Er ist derjenige, der entscheidet im Moment. Und er sitzt zur Rechten der Macht. Das heißt, der Vater gibt ihm die Macht, das zu tun. Das klingt jetzt alles ein bisschen chinesisch für den einen oder anderen, der die Bibel noch nicht so gut gewöhnt ist. Oder auch, naja, vielleicht gar nicht gewöhnt ist. Schlicht und ergreifend das, es hat sich was gewaltig geändert im Himmel. Die Bibel erzählt uns davon, dass ursprünglich es so war, Gott der Richter, wir die Angeklagten, und es gab einen Verkläger. Und dieser Verkläger, laut Bibel, hat uns Tag und Nacht bei Gott angeschwärzt. Tag und Nacht. Also rund um die Uhr. Und hat versucht, vor Gott zu erwürgen, dass wir verurteilt werden für unser Tun. Die Frage ist, haben wir das verdient? Ich denke, oh ja, guck dir die Welt an und du bist sofort davon überzeugt. Dieser Ankläger, sagt uns die Bibel, ist der Satan gewesen. Und die Bibel spricht dann weiter und erzählt uns, dass sich die Verhältnisse im Himmel verändert haben, aufgrund dessen, was Jesus tat, weil er sein Leben für uns gab, weil er sein Blut als Bezahlung für alle Schuld aller Menschen aller Zeiten gab, ist die Position des Anklägers unnötig geworden und der wurde gefeuert, weil er die Ursache der ganzen Sache war. Das wusste Gott. Und stattdessen hat er seinen Sohn, nachdem der Gehorsam war bis durch den Tod und auferstanden ist, nun erhoben zu seiner Rechten, zu seinem Herrschaftssitz. Dort sitzt jetzt Jesus, aber nicht mehr als unser Ankläger, sondern als unser Verteidiger. Deswegen alle Menschen, die an Jesus Christus glauben, haben quasi das Große losgezogen, weil sie jetzt jemanden neben Gott sitzen haben, der Fürsprecher ist, der für sie ist, der voreingenommen für sie ist. Jesus Christus ist voreingenommen für dich, wenn du ihn angenommen hast für dich als deinen persönlichen Herrn und Heiland. Und das ist doch gut, wenn jemand im Himmel für uns positiv voreingenommen ist, oder? Das ist wichtig, dass man das versteht. Gott ist nicht gegen uns, Gott ist für uns. Aber es gibt Bedingungen. Wenn ihr weiterlest in dem Text im Kolosser, kommt jetzt eine ganze Liste von Dingen, die wir ablegen sollen, dass wir nicht weiter in der Sünde leben sollen. Weil das einfach nicht zu jemandem gehört, der Jesus nachfolgt. Hier ist wieder die Nachfolge, von der Erich gesprochen hat. Nämlich die Nachfolge, dass wir Jesus nachfolgen. Und ich glaube, dass das ernst ist, aber das ist nicht ganz unser Thema. Unser Thema ist heute eigentlich, wie kriege ich es hin, auf den Himmel zu schauen? Wie kriege ich das hin, was muss ich machen, um den Himmel als die Realität wahrzunehmen und nicht diese Erde? Und der Punkt ist, Menschen, die diese Erde überstark wahrnehmen, und das sind die meisten von uns gewesen, hoffentlich, die sind sich super problembewusst. Naja, ist doch ganz klar. Ihr wisst ja, vor 20 Jahren sind die Bäume gestorben und vor 20 Jahren sind die Ölquellen in den arabischen Ländern versiegt. Jedenfalls hat man mir das mit 20 gesagt, dass das sein wird. Weiß ich, die Älteren unter uns erinnern sich noch. Da gab es so Prognosen, im Jahr 2000 sind die Ölquellen erschöpft und eigentlich die meisten der Bäume gestorben. Da kann man heute natürlich 20 Jahre später als die 20, also 40 Jahre danach sagen, ist nicht eingetroffen. Und dann könnte man natürlich hämisch zu diesen Leuten sagen, Ätsche Bätsche, ihr seid totale Fanatiker. Oder man kann sagen, hey Leute, ihr habt was richtig gesehen, aber ihr seid falsch drauf eingegangen. Ich glaube, dass das auch jetzt für die Umweltzerstörung gilt. Die sehen was richtig, aber sie gehen darauf falsch ein. Denn wenn dir die Wirklichkeit dieser Erde alles ist, dann kriegst du Panik. Dann rastest du aus. Dann sagst du, Mann, wir müssen was machen. Wir müssen auf die Straße. Wir müssen alle verprügeln, die anderer Meinung sind. Die machen uns die Zukunft kaputt. Und die Militanz, ich meine, versteht ihr, Bader Meinhof, das war so meine Jugendzeit. Bader Meinhof wollten einfach die bösen Banken in die Luft sprengen, weil sie wussten, dass die Wurzel des Übels sind. Haben sie recht? Ja. Sprengt man Banken in die Luft? Nein. Versteht ihr, was ich meine? Es kommt darauf an, wie wir die Dinge auf dieser Welt sehen. Was wir dann machen mit der Wirklichkeit, die wir wahrnehmen. Und wenn wir nur die irdische Wirklichkeit wahrnehmen, dann geraten wir in Panik. Ich behaupte, dass mehr Menschen an Folgen von Angst sterben, als an den Ursachen. Weil Angst impliziert Krankheit. Angst impliziert Unsicherheit und lässt uns Fehler machen. Angst ist gefährlicher als viele der Dinge, vor denen wir Angst haben. Ein schönes Beispiel ist, wenn wir uns mal anschauen, vor was man alles Angst haben kann. Wir können Angst haben, und das ist keine vollständige Liste, Entschuldigung, aber die wäre ellenlang. Man könnte Angst haben im Moment vor der politischen Lage. Einverstanden. Sieht mal gerade gar nicht gut aus. Es riecht nach Weltkrieg, wenn man es genau nimmt. Das zweite ist unsere Krankheiten. Was ich in letzter Zeit, ich glaube, ich bete fast jeden Tag mit irgendjemandem, der im finalen Endstadium mit Krebs ist. Das ist täglich, das ist mein täglich Brot. Gerade gestern wieder. Jeden Tag. Also ich glaube, es vergeht kein Tag in der Woche, wo ich nicht an irgendeiner Stelle des Tages mit jemandem bete, der final krebskrank ist. Da könnte man Angst kriegen. Oder? Final heißt, kein Arzt kann dir mehr helfen. Du bist ausgemustert, eigentlich weiß man, dass du stirbst. Unser Alter. Also wenn ich schaue, wie unsere Gesellschaft damit umgeht, dass Menschen alt werden, dann warte ich drauf, wann sie die Notschlachtung anordnen. Ja? Vernichtung unwerten Lebens. Können wir uns alles nicht mehr leisten, müssen wir wegmachen. War schon mal so. Alt werden ist schwierig. Alt werden heißt einsam sein. Alt werden heißt nutzlos sein. Alt werden heißt nicht mehr rauchen können. Oder? Oder es gibt die große Sorge um die zukünftige Versorgung. Viele Leute von uns hier, wenn wir scharf nachdenken, auch über die Rente zum Beispiel, sieht nicht so berauschend aus, oder? Was machen wir jetzt damit? Ich glaube, wir stellen dieser Liste mal eine andere Liste gegenüber. Das ist die Liste, das Wort Gottes, Gottes Zusagen, Gottes Möglichkeit und Gottes Treue möchte ich gerne der Liste alle dieser Probleme entgegenstellen. Denn Gott hält sein Wort, Gott hält seine Zusagen und Gott hat Möglichkeiten, wo wir keine Möglichkeiten sehen. Und Gott ist treu in allen Angelegenheiten, auf die wir zugehen. Deswegen finde ich diese Liste viel, viel besser. Was suchen wir? Wir suchen, dass das Wort Gottes, wir verstehen, in uns aufnehmen. Wir suchen die Zusagen Gottes, die er zu uns gesprochen hat, persönlich und in seinem Wort. Und wir suchen Gottes Möglichkeiten in einer Situation. Was kann Gott aus der Umweltzerstörung Gutes machen? Das wäre meine Frage. Was kann Gott aus dem Raubbau in der Natur noch Gutes machen? Ist Gott in der Lage, Öl nachwachsen zu lassen? Ist Gott in der Lage, die Ozeane wieder zu verändern in Gut? Ist Gott in der Lage, unsere Umweltprobleme zu beseitigen? Ich glaube ja. Und natürlich bin ich der Meinung, hey, wenn du dir demnächst mal wieder einen Kaffee kaufst, kauf dir bitte keinen Kaffee, wo du so ein kleines Ding reinsteckst, so ein Plastikmüll-Mist-Ding, damit du Kaffee trinken kannst. Schmeißt diese Geräte gleich weg und kauft euch gescheite Geräte, die nicht so umweltbelastend sind. Wäre ein ganz praktischer Vorschlag. Also ich bin für ganz praktischen Umweltschutz. Ich will es nur mal sagen. Aber gleichzeitig mache ich mir nicht in die Hosen, dass jetzt auf mich Dinge zukommen, die gefährlich sind, weil ich einen viel gefährlicheren Gott auf meiner Seite habe. Einen viel gefährlicheren Gott, der ist viel gefährlicher für den Teufel und die Umweltzerstörung. Der ist viel gefährlich für unlösbare Probleme. Dieser Gott ist Meister von unlösbaren Problemen. Und deswegen weigere ich mich, in die Angstposaune zu blasen und mich fertig machen zu lassen von der Realität, die so bedrohlich aussieht. Ich möchte mit euch diese Sache euch vorstellen. Letzte Woche ganz praktisch. Es hat beinahe geknallt. Beinahe wären die amerikanischen Bomber rübergeflogen und hätten in Iran richtig Schaden angerichtet. Das habt ihr mitbekommen, okay? Und dann gab es ein kleines gallisches Dorf, sehr zentriert auf den Hauskreis von Schmidtges, mit all den Iranern da drin, die genau wissen, was es heißt, wenn diese Bomber auf ihre Heimat zufliegen. Hört ihr mich? Es gibt keine bösen Iraner. So wie es keine bösen Deutschen und keine bösen Amerikaner gibt. Es gibt nur Nationalitäten, Leute. Und dann haben die gebetet. Und dann hat Mr. Trump entschieden, dass es nicht im Verhältnis steht, wenn so ein blödes Teil abgeschossen wird, dass er 150 Leute dafür killt. Gute Entscheidung, Herr Trump. Gut. Und der Grund dafür ist, in Sprüche 21, Vers 1, wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin er will, neigt er es. Wenn du betest und wenn du eingreifst in das Weltgeschehen, indem du dich mit Brüdern und Schwestern eins machst und dafür betest, dass diese Politik ein Ende hat, dann wird es die Leute beeinflussen, die zumindest offen für den Glauben an Jesus sind. Jeder Politiker wird sich noch selbst entscheiden können. Und manche entscheiden sich, man kann einen Adolf Hitler nicht wegbeten. Das haben wir herausgefunden. Ja? Aber man kann christliche Politiker oder Menschen, die zumindest in der Nähe stehen, dort kann man die Herzen beeinflussen, dass sie gute Entscheidungen treffen. Und deswegen brauchen wir noch viel mehr christliche Politiker in allen Ebenen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wenn du die Chance hast, Politik zu machen, nimm eine vernünftige Partei, die nicht gegen Juden, nicht gegen Ausländer und nicht gegen, die nicht nur gegen irgendwas ist. Nimm eine Partei, die endlich mal für was ist. Oder gründe eines, noch besser. Und geh in die Politik. Weil wir brauchen dort Männer und Frauen, deren Herzen Gott bewegen kann. Ist das richtig? Stimmt, ne? Gut, und das machen wir jetzt. Ich denke, wir stehen jetzt alle zusammen auf und wir werden jetzt dafür beten, dass der Krieg im Iran ausfällt. Einverstanden? Und dass der ganze Nahe Osten zum Frieden kommt. Warum? Weil wir einen Gott haben, der Herzen lenkt. Wir haben einen Gott, der mächtiger ist als die Mächtigen. Und weil wir das glauben, lasst es uns ganz praktisch machen. Bitte geht doch in Zweier-, Dreiergruppen zusammen. Lasst uns um den Frieden beten in dieser Welt. Lasst uns um Frieden beten, speziell im Iran, speziell in Jemen, speziell in dieser ganzen Area um Israel. Und lasst uns vor allen Dingen in diesem Gebet, hört mir noch zu, segnet Israel, weil Gott gesagt hat, wer mein Volk segnet, den werde ich segnen. Segnet Israel in diesem Gebet. Jesus, und wir bitten dich, dass der Krieg im Iran ausfällt. Wir wollen, dass keine Menschen dort umkommen. Wir wollen, dass sie alle leben dürfen. Und Herr, ich bitte dich, dass du unrechte Regime entmachtest. Ich bitte dich, dass du Terroristen die Waffen wegnimmst. Und wir bitten dich, Herr, dass du Frieden schenkst in dieser ganzen Gegend. Jesus, wir wissen, dass Dinge kommen werden, aber Herr, wir bitten dich, dass du jetzt intervenierst, denn wir glauben dir, dass du mächtiger bist als alles andere. So bitten wir dich, Herr, dass du dein Volk Israel segnest inmitten feindlicher Umgebung und dass du schenkst, dass Frieden entsteht, dass das Shalom über diese ganze Gegend gesprochen wird. Schenke dein himmlisches Shalom über alle Menschen, die dort leben. Hab Erbarmen mit uns. Yes, God. Amen. Gehen wir zum Punkt 2. Viele Menschen kriegen eine Diagnose, wo es heißt, da gibt es keine Hilfe mehr. Für dich gibt es keine Hilfe. Wir haben, glaube ich, Zeugnisse von Heilung. Irgendein paar Leute hatten was mit Heilung erlebt. Könnt ihr mal kommen, erzählt den Leuten mal, wie viel Hilfe es gibt. Ja, hopp, alle, da waren noch ein paar mehr. Judith wollte auch was sagen, wo ist Judith? Ach, du bist die Judith, die das sagen wollte. Ich dachte, die andere auch.
Einen schönen guten Morgen. Wer mich ein bisschen besser kennt und meine letzten Monate so ein bisschen mitverfolgt hat, der weiß, dass ich monatelang habe eigentlich nicht mehr vernünftig essen können. Also ich habe keine glutenhaltigen Sachen mehr essen dürfen auf ärztliche Anordnung, keine Milchprodukte, keine Eierprodukte, also es fiel quasi mehr so alles weg. Ich habe mich hauptsächlich von Quinoa und Kartoffeln ernährt und ein bisschen Reis. Also es war wirklich schlimm, weil ich hatte, wenn ich dann doch irgendwas nicht so 100% wusste, was ich gegessen habe, ich hatte richtig Magenschmerzen, ich hatte Bauchschmerzen, also mir ging es richtig, richtig schlecht. Die Leute, die mich so die letzten Monate miterlebt haben, haben das mitbekommen. Ich habe dann auch einen Bluttest beim Arzt gemacht, um das einfach mal bestätigen zu lassen oder zu gucken, was da alles so im Argen ist. Und der hat auch gesagt, kein Gluten, keine Milch, kein Ei, keine Nüsse, kein Vanille, also Gewürze, die weggefallen sind. Es war quasi so, dass ich außer zu Hause nirgendwo mehr essen konnte, weil einfach alles nicht mehr sicher war. Der Arzt hat dann gesagt, also auswärts bitte nicht mehr essen, das geht nicht, das ist zu gefährlich, ich soll das bitte lassen. Und das ist ätzend. Und dann kam die Konferenz und es haben echt einen Haufen Leute gebetet, weil es einfach für mich kein tragbarer Zustand mehr war. Ich konnte quasi gar nichts mehr essen, konnte unterwegs nicht essen, es war echt ätzend. Und ja, was soll ich sagen, die Konferenz ist jetzt, ich weiß nicht, 3 Wochen her, 4 Wochen her? 3? 2? 2? Also in meinem Kopf eine Ewigkeit, denn es ist so, dass ich, es war so, die Susi, ist sie da heute, ich weiß es gar nicht, die hat Kuchen gebracht zur Konferenz. Und ich sagte noch so aus Spaß, ist da Gluten drin? Oh ja, warum, kannst du nicht essen? Dachte, oh, schade, nee, hätte ja sein können. Und am nächsten Tag kam sie und drückte mir eine ganze Dose mit glutenfreien Cookies in die Hand, also Muffins. Und ich habe es nicht übers Herz gebracht, sie zu fragen, ob die auch milch- und eifrei sind, weil das wusste sie nicht. Sie wusste nur, dass ich kein Gluten essen darf. Und ich dachte dann, okay, komm, ich habe jetzt Gebet gekriegt, ich esse die jetzt. Und hätte sonst das wahrscheinlich ewig noch nicht gemacht, trotz der Gebete. Und ich habe diese Muffins vertragen. Und dann war es an dem Tag so, dass auch Ken Fisch sagte, er würde nochmal für mich beten. Und es hat nicht geklappt. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott die ganze Zeit sagt, I've already healed you. Und dann dachte ich, okay, schauen wir mal. Und es ist tatsächlich so, dass ich jetzt seit 3 Wochen all das, gegen das ich eine Unverträglichkeit hatte, also Gluten, Milch, Eier und Co., ich kann es wieder essen. Also ich habe, genau, das ist echt ein Wunder. Ich habe keine Bauchschmerzen mehr und all die Begleiterscheinungen, die ich euch jetzt vielleicht nicht erzählen brauche. Genau, also mir geht es wirklich, wirklich gut. Und ich esse, ich habe beim Gemeindefest sonntags habe ich Kuchen gegessen, habe ihn vertragen, esse Brot, ich esse wieder Tzatziki, ich kann wieder leben. Und das ist echt cool. Danke, Jesus.
Gestern bei einem Heilungsgottesdienst durften wir erleben, wie wir für jemanden mit einem akuten Rippenbruch gebetet haben. Man konnte spüren, diese gebrochene Rippe. Er hat es auch beim Bewegen gespürt. Nach dem Gebet war es so, er konnte weder diesen Rippenbruch spüren und er konnte wirklich sich komplett auch mit dem Oberkörper bewegen und Gott hat ihn einfach geheilt.
Ja, ich war vor ein paar Wochen beim Arzt, weil mich irgendein Tier gestochen hatte und dann guckt die meinen Bauchnabel an und sagt, oh, sieht der immer so aus? Ich so, ja, sieht immer so aus. Und dann sticht die da rein und es hat voll weh getan und sie meinte, ah, das ist ein großer Bauchnabelbruch und der muss ganz dringend operiert werden und Ja, dann hat sie gemeint, dann dürfen sie 12 Wochen nicht groß arbeiten, müssen sich ausruhen, keine Kinder tragen. Und dann war ich ganz schön verzweifelt, weil wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb, wir haben 12 Pferde und Ziegen und ich habe viele Reitschüler und geführte Wanderritter und ich hätte 12 Wochen lang gar nichts machen können. Hätte auch meine Kinder nicht tragen dürfen, weil wir haben ja noch 4 kleine Kinder. Und ich war echt fertig und war schon am Heulen und dann habe ich meine Kinder zur Kinderstunde gefahren, bin auch der Christina begegnet und die Christina meinte, ey, komm gleich rein, ich bete für dich. Hat dann die Hände aufgelegt und gebetet und dann gehe ich raus, dann sagt Jesus, ah, fahr mal noch da lang und ich dachte, nee, Umweltverschmutzung, bla bla. Bin dann aber doch gefahren und es war so ein riesiger Regenbogen und ganz grell und ich dachte, oh, okay. Bin dann aber trotzdem noch zur Hebamme und nochmal zu einer Ärztin und die meinten auch, ah, großes Loch, so groß haben sie es noch nie gesehen und so. Also habe ich einen Termin im Krankenhaus gemacht, habe dann einen OP-Termin auch bekommen und Voruntersuchungen und so. Habe aber zwischendurch auch andere beten lassen, der Reinhard hat gebetet und eine Freundin und so. Und einen Tag vor der Voruntersuchung betet nochmal eine Freundin für mich und ich höre nur Jesus, wie er sagt, naja, glaubst du nur für andere oder glaubst du auch für dich? Und ich so, oh, scheiße. ja, da war was. Und dann hat sie nochmal gebetet und dann gehe ich am nächsten Tag zur Voruntersuchung und sie macht einen Ultraschall und meint, ja, da ist schon ein Loch, aber es ist nicht so groß und haben Sie Schmerzen? Ich so, nee, jetzt habe ich gar keine Schmerzen mehr, weil sie drückt drauf rum und es waren keine Schmerzen mehr da, gar nichts mehr. Und dann meint sie, ja, eigentlich, dann müssen wir es auch nicht operieren. Ist alles gut. Und dann habe ich noch vorsichtshalber nachgefragt, habe gesagt, ja, aber ich habe einen landwirtschaftlichen Betrieb, muss schleppen und so. Sie so, ja, ihre Eltern haben auch einen landwirtschaftlichen Betrieb, sie kennen die Arbeit, alles gut, ich kann weitermachen. Und dann meine ich noch, naja, und mein Kind auf dem Rücken tragen? Ja, geht auch, können Sie alles machen. Dann ruft sie noch den, ja. Und dann ruft sie noch den Oberarzt rein, der guckt auch und sagt, alles gut, Sie müssen nicht operieren.
Ja. Die naturbegabten Denker bei uns, die denken, ja, dann haben die ersten Ärzte nicht gut geguckt. Gegenteil. Hier steht Jesus, als er ausstieg aus seinem Boot, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken, weil Jesus liebt es, Kranke zu heilen. Und wenn du hier stehst, hast irgendeine merkwürdige Diagnose, wenn du hier bist mit einer komischen Diagnose, stell dich einfach mal hin. Wenn du eine Krankheit hast, von der du loswerden willst, stell dich bitte hin, jetzt. Und jetzt bitte ich einfach, dass ein paar Leute hingehen zu entsprechenden Leuten, die Gott euch zeigt, einfach nur die Hand vorsichtig auf die Schulter legt, ihr sollt noch nicht beten, einfach nur die Hand auf die Schulter. Das Beten übernehme heute ich. Okay, hat jeder einen, der steht? Gibt es noch einen, der alleine steht, ohne dass einer ihm die Hand auf die Schulter gelegt hat? Oder so? Okay, ich glaube, alle sind versorgt. Okay, ich bete. Lieber Vater, ich danke dir, dass du Heilung willst für uns. Und ich danke dir, dass wir eben so ermutigende Zeugnisse gehört haben, dass du Allergie weggenommen hast, dass du eine Rippe geheilt hast, dass du einen Nabelbruch verkleinert und am Heilen bist. Wir wollen dir von Herzen danken dafür. Und Vater, ich bitte dich jetzt im Namen Jesu, dass du deinen Geist mit der Power zum Heilen auf die Leute jetzt schickst. Und lieber Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du zu den Orten und den Zuständen gehst, die bei meinen Geschwistern Krankheit verursachen. Ich breche im Namen Jesu Christi als erstes die Diagnose. Die Diagnose wird keine Macht über dein Leben ausüben, egal was ein Arzt oder was sonst eine Behörde gesagt hat. Und im Namen Jesu Christi befehle ich, dass Heilung jetzt kommt. Heilung, komm jetzt! Und in Jesu Namen sei gesund, sei befreit von deiner Last und deinen Schmerzen und deiner Krankheit. In Jesu Namen. Amen. Nehmt Platz, prüft es, lasst es von Ärzten untersuchen und gebt uns nächsten Sonntag einfach wieder Zeugnisse über das, was Gott getan hat, wo Jesus geheilt hat, wo Jesus erneuert hat. So, die Schnellüberprüfungen klappen manchmal nicht, weil man zu hektisch ist oder selber so gerne möchte, sondern check es richtig aus, mach es qualifiziert, bring den ärztlichen Attest mit, ist uns das Liebste. Gehen wir zum dritten Punkt. Also ihr merkt, wir gehen gerade an die richtigen Probleme der Menschheit ran und wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können auf das schauen, was auf Erden ist, und dann verzweifeln wir und dann werden wir hoffnungslos, dann fangen wir an, Gottes Wort zu zweifeln, dann wissen wir nicht mehr so genau, warum wir anbeten sollen, dann hocken wir uns irgendwo hinten in die Reihe, spielen Handy während dem Gottesdienst. Das sind die Motive, wo das herkommt. Abgelenkt, gelangweilt, weil wir nicht mehr glauben, dass der lebendige Gott hier im Raum ist und bereit ist, in jede Situation einzugreifen. Denn wenn wir das wären, dann wären wir gespannt wie ein Flitzbogen. Das muss ich mal sagen an der Stelle. Ja? Aber ich weiß, dass mein Gott heilt. Immer mehr. Wir werden immer mehr Dinge sehen, die wir noch nie gesehen haben. Es wird zunehmen, dass wir die Krebskranken heilen, es wird zunehmen, dass wir die Leute aus dem Rollstuhl holen, es wird zunehmen, dass Multiple Sklerose weicht, dass psychische Krankheiten weichen, dass Behinderungen verschwinden. Das werden wir sehen hier in dieser Gemeinde. Alter, praktische Anwendung. Ich habe mal gehört, dass ein junger Leiter zu einem älteren Leiter gesagt hat, wann werdet ihr alten Säcke uns Junge endlich ranlassen? Etwas derb ausgesprochen, aber das hat er gedacht. Ich glaube, da hat Gott einen anderen Plan für. Ich halte Jugendwahn für kompletten Schwachsinn. Nicht, weil ich alt bin, das habe ich schon als junger Mensch gefunden, dass es dämlich ist. Weil ich kenne die Bibel. Da steht nämlich, dass sein Geist, der Geist Elias, dass der nämlich die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit und der Gerechten zuzurichten und der Herr ein Volk sich bereitet. Gott hat kein Interesse an Unterschiedlichkeit. Es ist völlig egal, wie alt du bist. Es ist völlig egal, welcher Rasse du entsprichst. Es ist völlig egal, welche Kultur du mit dir rumschleppst. In Christus Jesus spielt das keine Rolle mehr. Manche sagen, fördert ihr jetzt nur noch die Jugendlichen? Das Gegenteil ist der Fall. Ich wünsche mir, dass wir einen Haufen 65, 66, 67er und natürlich darunter und auch 40-jährige Leute bekommen, die sich ins Menti-Programm einchecken, die reinkommen und sagen, ich will das volle Potenzial ausschöpfen. Ich habe meine Berufung noch nicht voll gelebt. Und wenn das dich betrifft und du älter bist und du sagst, ich habe eigentlich meine Berufung noch nicht voll gelebt, aber ich will das, bitte ich dich jetzt aufzustehen. Unter älter definieren wir älter. Alles ab 40. Okay, wenn du denkst, du hast deine Berufung noch nicht gelebt, du willst sie aber leben, dann stell dich. Und jetzt bitte ich nur Leute um die 20 rum, ihr geht jetzt mal zu den Älteren und für die betet ihr, was der Himmel hergibt. Um die 20 ist alles, was zwischen 15 und 30 ist. Und die über 30 dürfen auch mithelfen. Und leg einer Person deine Hand auf. Und jetzt geht es darum, dass du persönlich, guck mal, dass er bei jeder Person, die steht, dass ihr da einer stehen bleibt. Und du bist jetzt zuständig, dass du den Himmel auf diese Person herunterbetest, dass sie das volle Potenzial, das Gott in diese Person gelegt hat, ausschöpft. Hat jeder jeden, da müssen einfach noch ein paar Junge aufstehen, nicht rumsitzen, beten, komm, zack. Ich weiß gar nicht, warum die Jungen immer so viele Probleme mit der Schwerkraft haben. Was ist schwer daran hinzugehen und zu beten, Leute? Ihr Jungen, ihr seid gefragt, zack an die Front, jetzt wird gebetet. Jesus, ich danke dir für alle Leute, die jetzt stehen, die sagen, ich will mein volles Potenzial meiner Berufung ausschöpfen. Und Vater, ich bitte dich im Namen Jesu, dass du sie freisetzt für diese Gemeinde, dass du sie freisetzt für dein Königreich, dass du sie freisetzt. Und ich rufe hervor, dass eure volles Potenzial nach vorne kommt. Ihr habt noch nicht abgeschlossen, sondern ihr werdet vorwärts gehen und ihr werdet das Land einnehmen und ihr werdet alle Förderung kriegen, die nur möglich ist. Vater, wir bitten dich, öffne Ressourcen für unsere Gemeinde, dass wir jedes Alter, jede Hautfarbe, jede Nation fördern können. Denn dein Königreich ist gut bunt durchmischt und bei dir zählt die Herzenshaltung und nicht das Alter, nicht das Aussehen, nicht das Geschlecht, nicht die Hautfarbe. Jesus, komm mit Power, komm Heiliger Geist. Und ich, im Namen Jesu Christi spreche ich Salbung über euch aus. Ich entlarve die Lüge, dass ihr zu alt seid, die Lüge entlarve ich, dass man auf euch nicht setzen kann. Ich entlarve das und sage, ich trete es nieder im Namen Jesu. Ihr seid berufen, das Königreich Gottes auszubreiten. Jeden Tag, jede Stunde und vor allen Dingen auch in der Gemeinde. Amen. Yes. Sehr gut. Von wegen Alke Zecke. An der Stelle grüße ich auch ganz herzlich alle Leute, die uns später zuhören. Wusstet ihr schon, dass ungefähr 1000 Leute unsere Predigten hören? Also herzlich gegrüßt, die ihr da jetzt zuhört. Und für euch gilt es auch. Und wenn man euch auch alte Säcke genannt hat und wenn man zu euch gesagt hat, ihr seid nicht mehr vernünftig, ihr kann man nicht mehr gebrauchen, euch gilt der Segen doppelt. Kommen wir zu dem vierten Punkt, es gibt immer viel zu viel Monat fürs Geld. Es gibt ständig Probleme, dass es reicht vorne und hinten nicht. Und wir haben Probleme, dass wir unser täglich Brot essen. Und es gibt so viele Menschen, die haben Lebensangst. Die versuchen sich auf die eine oder andere Weise abzusichern. Versuchen irgendwie was zu finden, was ihnen Sicherheit gibt und ich habe eine gute Nachricht für euch alle. Ihr habt die Sicherheit schon. Weil die Bibel sagt Folgendes. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Das sagt niemand Geringeres als Jesus Christus. Hast du gewusst, dass du viel, viel mehr wert bist, als das, was Gott bereits versorgt? Und wir haben, ich glaube, irgendjemand hatte auch ein Versorgungszeugnis. War das da? Kann ich mal hören? Kommst du, liebe Schwester? Erzähl mal, was Gott für dich gemacht hat, was Versorgung angeht.
Ja, liebe Geschwister, ich gebe ein Zeugnis zur Ehre Jesus. Ich habe hier in der Vineyard mit vielen Geschwistern drum gebetet. Mein Junge lebt seit Januar in Berlin, hat mit dem Vater Disput gehabt und wollte eigentlich so weit weg wie möglich und wollte sagen, Papa, ich schaff's auch ohne dich. Es kann man doch Vorwürfe, ich bezahle dir das, ich mache dir das und mache dir jenes. Er ist Model und mit mir tut er eigentlich über WhatsApp jeden Tag kontaktiert sich mit mir, ein Herz, ein Kuss, dass ich weiß, es ist alles in Ordnung. Ich wusste aber und fühlte es, irgendwas stimmt nicht. Wenn er sich ein paar Tage nicht meldete, wusste ich, irgendwas stimmt nicht. Dann habe ich ihm geschrieben, alles okay bei dir? Ach Mama, hat er gesagt, dein Jesusbild und deine guten Segnungen und deine Worte, die helfen jetzt auch nicht so viel. Jetzt mach mal langsam und bombardiere mich nicht immer mit deinen Grüßen. So quasi, da kann man jetzt auch nicht helfen. Berlin ist ein hoffnungsloser Fall, ich weiß nicht, wie ich die Miete bezahle und. Okay, ich habe ihm damals keine Antwort drauf gegeben. Der Feind griff mich auch an. So, dein Junge ist da oben, weiß nicht, wie es weitergeht. Mein Mann und ich haben momentan finanziell auch nicht die Möglichkeit, ihn noch weiter zu unterstützen. Und ich ging ins Gebet und auch hier in der Vineyard habe ich die Geschwister gebeten, um zu beten für unseren Sohn Aaron. Dann ging ich mit meinem Mann zur Arbeit und habe zu dem Herrn gebeten, Stoßgebet gegeben und habe gesagt, du hast es mir versprochen, du hast mir es zugesagt, du und dein Haus sind gesegnet. Versorg meinen Jungen, dass er nicht hungern muss und gib ihm, was er braucht. Du weißt, die Agentur bezahlt nicht regelmäßig, alle 2-3 Monate nur. Er hat 500 Euro Miete zu bezahlen, er muss leben dort und ja, helf ihm bitte. Der Zweifel kam dann doch immer wieder und immer wieder und ich habe dann über WhatsApp auch mit anderen Geschwistern geschrieben, haltet unseren Jungen im Gebet. Und dann ist mir der Gedanke gekommen, der kam im Herrn, ich habe ihm um Hilfe gebeten, Herr, wenn du mir das Gelingen schenkst. Ich habe 2 Kleider verkauft von mir, habe 100 Euro dafür bekommen, habe sie gleich ins Kuvert und habe sie meinen Jungen geschickt. Am nächsten Tag kam die Nachricht, Mama, das Geld habe ich erhalten, danke, ich kaufe mir gleich was zu essen. Dann ging es da drin in meinem Hals, oh je, er hat noch nicht mal was zum Essen mehr gehabt. Ich bin ja 750 Kilometer entfernt davon. Dann habe ich zu ihm geschrieben, sei das freut mich, Schatz, Gott ist immer da, du bist nie alleine, er ist unser Versorger. Ja, Mama, den nehme ich jeden Tag mit ins Boot, weil ich immer sage zu ihm, du musst den Herrn morgen schon mit ins Gebet nehmen und sagen, Herr, wenn du mir das Gelingen schenkst, wenn du bei mir bist, habe ich alles, was ich brauche. Mama, lass es jetzt gut sein. Okay, ich habe mich dann wieder zurückgezogen, habe aber, wo ich das letzte Mal ihn in Berlin besuchte, eine Glaubensschwester, das wusste ich nicht, dass die auch in Berlin ist. Und die hat auch Schweres durchgemacht und geht den Weg mit dem Herrn, preist den Herrn. Es kommen viele von meiner Familie dazu. Und habe sie mal über WhatsApp kontaktiert und habe gesagt, Silvana, was machst du eigentlich in Berlin? Sagt sie, wir haben eine Messe, bauen und renovieren eine Messe seit 4 Monaten, ganz neu im Anfang. Und ich schrieb ihr, du, Aaron hat Probleme mit der Agentur und er wird einen Nebenjob sich suchen, damit er da oben weiterkommt. Nach Hause gehen will er im Moment nicht, durch seinen Papa und so weiter und so fort. Und 5 Minuten später kam die Antwort, ja, Jeffrey sucht jemand, der kann sofort anfangen, das ist ihr Sohn. Ich dem Aaron die Nachricht direkt, so wie ich es bekommen habe, ihm über WhatsApp geschrieben. Mama hat er gemeint, das will ich alles nicht, hat er gemeint, ich will mich da jetzt nicht auf Familie oder auf weitläufige Verwandtschaft, ich will es alleine schaffen, hat er gesagt, das ist ja eine Schande, wenn ich es mit 27, er wird 27, das nicht schaffe aus eigener Kraft, hat er gemeint. Sag ich, ja, woher willst du so schnell einen Nebenjob kriegen, habe ich gesagt, du hast in der Speyer bei Stadtwerke gearbeitet, Anlagenmechaniker, du wirst da oben jetzt modeln und Arbeit finden, das wird nicht so funktionieren. Daraufhin sagt er, okay Mama, send mir die Nummer. Ich habe ihm die Nummer gesendet und zeitgleich hat die Silvana ihn kontaktiert und er ist sofort hingefahren und abgeholt worden. Und er arbeitet dort, kann sich versorgen, ist bei Verwandtschaft, Gott macht Türe auf. Und ich habe noch mal im Liebesbuch mein liebes Kind gelesen und dahin sagte er, warum zweifelst du? Meinst du, dass ich nicht für dich auch viel mehr tun kann? Und es ging durch mich. Ich wusste, der Herr ist der Versorger und ich brauche mir keine Gedanken machen, ich muss nur auf ihn sehen, der Herr ist groß und er lebt. Und die Zweifel, das war verkehrt. Alles, was wir brauchen, ist dein Herr und er versorgt uns, preist den Herrn. Und ich bin dankbar, ein Kind sein zu dürfen und kann nur sagen, schaut nicht auf eure Umstände, sondern schaut auf den Herrn. Danke, in Jesu Namen danke.
Was Tatsache ist, dass Gott versorgt. Und das habe ich ganz häufig erlebt und ich weiß, viele von euch haben mir es erzählt, dass ihr immer wieder erlebt, wie Gott übernatürlich eingreift. Weil wir haben Gott, der darum sich kümmert. Und jetzt möchte ich, dass wir als erstes für die Leute beten, die immer so großzügig helfen. Hört ihr mich? Bisschen peinlich jetzt. Aber ich habe ein paar Leute, die sind sau großzügig in dieser Gemeinde gegenüber anderen. Und ich möchte gerne, dass du Gebet kriegst. Und jetzt brauchst du ein bisschen Mut, steh mal auf. Du hast gegeben und wir wollen dich jetzt ehren da drin. Stefan, ich glaube, du setzt dich besser. Aber die anderen stehen auf, sie wollen nicht hochgehalten werden. Zumindest heb deine Hände auf, weil ich will einen Segen über dich beten. Das ist jetzt wirklich wichtig. Weil Gott hat dir nämlich einen Job gegeben. Er hat dich gesetzt, anderen Segen zu sein. Und deswegen wollen wir dich segnen. Und es ist nichts Peinliches. Ich weiß, okay, ihr steht nicht auf, das habe ich mir fast gedacht. Einer wenigstens, zwei wenigstens, vielleicht kriegen noch ein paar andere die Kurve. Wenn du großzügig bist und gerne großzügig gibst, dann steh auf. Es ist nämlich eine Gabe geben. Und ich möchte diese Gabe bei dir segnen. Okay? Das ist gar nicht so kompliziert, man macht nichts falsch damit. Vater im Himmel, ich danke dir für die sitzenden und die stehenden Großzügigen. Und Vater, ich bitte dich, dass du sie um ein Hundertfältiges segnest, dass es auf ihr Haupt zurückkommt, hundertfältig von dem, wo sie großzügig gegeben haben, wo sie sich verschenkt haben über jedes Maß hinaus. Und ich danke dir von Herzen, dass du auf ihrem Haupt vermehren wirst diesen Segen, damit sie noch mehr geben können und dich noch mehr damit preisen. Und ich segne die Gabe der Großzügigkeit, ich segne die Gabe des Gebens und auf den Leuten hier im Raum, dass ihr in besonderer Weise gesegnet seid. Amen. Und jetzt bitte ich noch eine zweite Gruppe aufzustehen, und aber erst genau zuhören. Weil ich meine, Gott weiß genau, was Sache ist. Und es geht hier um einen Aufruf, der vor Gott stattfindet. Wenn du tatsächlich in akuter Not bist, das heißt also, du nicht mehr weißt, wie dieser Monat noch zu Ende geht mit Essen, und du den Mut hast, auf dich zu zeigen, heb wenigstens deine Hand, dass du deine Hand hochhebst und sagst, so geht's mir. Da sehe ich ein paar Hände. Genau, also die Hände muss man deswegen sehen, weil wir jetzt was Spezielles machen. Ich kann euch sagen, was wir machen. Es ist keine Schande, arm zu sein. Ich finde es ganz schlimm, wenn wir uns schämen, wenn wir finanziell gerade was nicht haben. Jutta und ich, wir standen auch schon häufig vor dem Punkt, wo nichts mehr da war. Ich würde euch sogar bitten, aufzustehen. Ich habe was Besonderes mit euch vor und ich glaube, es wird euch segnen und es wird dieses Joch gebrochen werden. Weil es ist ein Joch. Das ist ein geistliches Joch, das der Feind, der Satan auf euch gelegt hat. Und dieses Joch, das will Gott heute brechen. Also wenn du da bist, du bist finanziell am Ende, du weißt nicht, wie es weitergeht, steh bitte auf, wo du bist. Okay. Ich möchte, dass jemand Jesus fragt, und zwar nicht die Leute, die großzügig sind, die haben heute Pause, sondern die anderen. Ich möchte, dass ihr Jesus fragt, was ihr geben sollt, und nehmt einen Schein aus eurem Portemonnaie. Ihr geht zu einer Person, die Gott euch zeigt, gebt ihr diesen Schein in die Hand. Das sind eure 5 Brote und 2 Fische. Ihr habt gar nicht die Möglichkeit, diesen Leuten aus den Problemen zu helfen. Gott hat uns vor vielen Jahren mal gelehrt, dass wir in dieser Gemeinde so beten sollen. Und dann gibst du den Schein in die Hand von dieser Person. Dann legst du deine Hand auf die Hand mit dem Schein und sagst, Jesus, das sind meine 5 Brote und 2 Fische. Du musst sie jetzt vermehren. Und dann darf derjenige den Schein behalten. Der wird ihm nicht retten, weil das Problem ist chronisch. Und aber dieses Joch, was da auf den Schultern ist, nämlich das Joch der Armut, das kann man damit brechen. Und das wollen wir heute brechen. Einverstanden? Bitte tut es. Erich hat heute Morgen was von 5 Sprachen der Liebe erzählt. Ich glaube, wir haben sie heute alle abgearbeitet. Jesus, wir wollen, dass dieses Joch gebrochen wird in dem Leben dieser Menschen. Und wenn es eine Gesinnung der Armut ist, Vater, dann bitten wir dich, dass du deine Gesinnung anstelle dessen gibst. Du bist der Vater im Himmel, der Vorräte hat und der aus seinem Vorräten gerne gibt. Vater, ich danke dir, dass du jetzt diesen Leuten, die wirklich in Not, in Bedrängnis finanziellen, dass du ihnen jetzt von deinen Vorräten gibst. Und wir brechen dieses Joch der Armut im Namen Jesu Christi. Endgültig und fest im Jesu Namen. Und wir sagen, wir setzen euch frei, dass ihr mit eurem Händewerk euer Brot verdienen könnt und dass ihr einen Wohlstand bekommt in Jesu Namen. Und danke, Herr, dass du mächtiger bist als alle Mächte, die das verhindern wollen. Danke, Jesus, dass du Befreiung geschenkt hast, dass du dein Leben dafür gegeben hast, dass sich die Verhältnisse auf dieser Erde ändern. Und so verändern wir dieses Verhältnis jetzt in der Autorität Jesu Christi. Amen. Ich hoffe, ihr habt erkannt, dass ich euch heute von einem Muster gesprochen habe. Es gibt immer wieder Nöte. Es werden alle möglichen Katastrophen aufstehen. Aber was noch viel besser ist, wir schauen nicht auf die Katastrophen. Wir nehmen sie zwar wahr, wir nehmen die Notwendigkeiten wahr, aber wir falten unsere Hände und wir gehen in den Himmel und wir holen vom Himmel die Lösungen für diese Probleme. Wir holen vom Himmel die Lösungen, die diesen Menschen hilft und dieses Menschenleben verändert. Das ist das Königreich Gottes, dass der Himmel jetzt schon erreichbar ist für Menschen, die es nicht von sich aus können. Und wir sind die Boten des Himmels. Und deswegen schauen wir auf den Himmel und wir sehen die Chancen Gottes in den Katastrophen dieser Welt. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, ich erhebe dich.